Die folgende Sendung wird gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Sendung aus der Reihe Gemeinwohl statt Profit. Anders wirtschaften mit fairem Handel und solidarischer Ökonomie. Die Sendungen können Sie auf Radio Lora jeden vierten Dienstag und, wenn es einen gibt, fünften Dienstag im Monat immer um 17 Uhr hören. Heute schauen wir auf das Thema Entwicklungszusammenarbeit. Dazu haben wir mit Münchner und bayerischen Nichtregierungsorganisationen, kurz NGOs, gesprochen. Gerade deren Aktivitäten zeigen nicht selten, wie durch Kooperation mit Menschen und Organisationen aus dem globalen Süden Projekte entstehen, in denen fair und solidarisch miteinander umgegangen wird und mit denen Menschen aus dem globalen Süden Perspektiven geboten werden, bessere Lebensbedingungen für sich und ihre Familien zu erreichen. Gesprochen haben wir für die Sendung mit den Organisationen Ein-Dollar-Brille, Help Liberia, Musicians for a Better Life, Ingenieure ohne Grenzen und Terre des Hommes. Getroffen haben wir unsere InterviewpartnerInnen alle am 12. Juni auf den Eine-Welt-Tagen in Augsburg.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
950 Millionen Menschen auf der Welt bräuchten eine Brille, können sich aber keine leisten. Unter den Folgen leiden sie meist ein Leben lang. Kinder können nicht richtig lernen, Erwachsene nicht arbeiten. Der Einkommensverlust dieser Menschen beläuft sich auf 269 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Eine Brille kann die Rettung eines Menschen und seiner Familie aus der Armut sein. 630.000 Menschen können dank ihrer 1-Dollar-Brille wieder richtig sehen und selbstbestimmt am Leben teilhaben. Diese Informationen bekommen Sie als erstes auf der Internetseite des Vereins 1-Dollar-Brille. Auf den Eine-Welt-Tagen in Augsburg am 12. Juli haben wir Hajo Kindler und Alvine Beck, ehrenamtliche MitarbeiterInnen des Vereins 1-Dollar-Brille, an ihrem Stand getroffen und natürlich als erstes nach der Brille gefragt.
Der Materialwert der Brille ist 1 Dollar. Die Brille besteht aus Federstahldraht, Schrumpfschläuchen und 2 Glasperlen und wird in den Ländern selbst von einheimischem Personal hergestellt. Und zwar dort, wo keine Augenärzte, keine Optiker zur Verfügung stehen.
Wo stehen denn keine Augenärzte und Optiker zur Verfügung?
In den Ländern des globalen Südens, in den ländlichen Gebieten, überall.
Und wohin liefern Sie Ihre 1-Dollar-Brille? Oder da muss ich gleich weiterfragen, wo wird sie denn überhaupt hergestellt?
Wir liefern nicht, es wird hergestellt. Wir bilden einheimisches Personal aus, die Brillen herzustellen. Und wir haben ein Manual entwickelt, ein Modul für die Ausbildung von augenoptischen Fachkräften, die Sehtests durchführen können und die Brillen dann entsprechend anpassen können. Und wir sind in 11 Ländern vertreten im globalen Süden, Südamerika, Bolivien ist eigentlich das Hauptland, Brasilien, Kolumbien, in Peru haben wir einzigartiges Projekt, nämlich eine Biegerinnengruppe aus Frauen, alleinerziehenden Müttern. Wir sind in Afrika, in Kenia, Liberia, Burkina Faso und Malawi. Und wir sind in Asien, in Indien vertreten, in 3 Distrikten.
Was wollen Sie denn mit der 1-Dollar-Brille erreichen?
Eigentlich dort, wo es keine Brillenversorgung gibt, dort die Möglichkeit schaffen, dass die Bevölkerung mit ein paar Leuten, die sich dort ausbilden lassen, diese einfachen Handgriffe und das einfache Werkzeug zu benutzen, dort Brillen herzustellen mit dem relativ billigen Wert von 1 Dollar und die dann mit einem Aufpreis zu verkaufen, damit sie sozusagen damit ihren Lebensunterhalt bestreiten können.
Vielleicht noch nachgefragt, auch wie groß ist denn das Problem?
Das Problem ist riesig. Also, und auch wenn man das sieht auf der Landkarte, dann ist es nur ein ganz kleiner Bereich, den wir im Augenblick schon bedienen können. Wir hoffen, dass es eben sich ausweitet. Aber jede Brille, die benutzt wird, ist eben besonders bei Kindern natürlich ein Riesenerfolg, dass sie dann in der Schule und so weiter, also für ihr Leben ist das zum Teil sehr wichtig.
Haben Sie da so Zahlen, wie viele Brillen Sie in den Jahren Ihrer Tätigkeit jetzt schon an Mann und Frau gebracht haben?
Unseren Verein gibt es seit 11 Jahren. Wir haben jetzt über 1,6 Millionen Sehtests durchgeführt, die jeweils kostenlos sind. Und wir haben ungefähr 650.000 Brillen ausgegeben. Das heißt, verkauft zum Teil für 3 Tageslöhne, je nach Land, aber für Schulkinder eben kostenlos, basiert auf den Spenden, die wir in Deutschland einnehmen. Ne?
Vielleicht jetzt auch noch zur 1-Dollar-Brille. Wer steckt denn hinter diesem Namen?
Das ist ein Lehrer aus Erlangen, der vor 10 Jahren eben den Verein gegründet hat, weil er aus eigener Erfahrung gesehen hat, wie schwierig es ist für Leute, die eine Brille bräuchten, sie einfach nicht bekommen. Und dadurch hat er überlegt, ja, wie kann ich das schaffen, dem abzuhelfen? Und dadurch eben die Idee, mit einfachem Material, einfachem Werkzeug eine Brille herzustellen, wo die Leute sich dann eben tatsächlich vor Ort selbst helfen können dadurch.
Es geht uns eigentlich darum, grundsätzlich eine augenoptische Grundversorgung aufzubauen. Das heißt, wir wollen weltweit ermöglichen, dass Menschen die Möglichkeit haben, einen Sehtest zu machen. Denn ohne Sehtest haben sie keinen Vergleich, sie wissen gar nicht, wie schlecht sie sehen. Ja? Und das kann für viele Menschen bedeuten, die Ernte bleibt zur Hälfte im Boden, weil sie nicht gefunden wird. Oder Schulkinder haben keine Zukunft, weil sie aus der Schule genommen werden von den Eltern. Insgesamt spricht die WHO von 950 Millionen Menschen, die fehlsichtig sind, denen man helfen könnte. Ja? Und das ist eben unser Ansatz, zu versuchen, dort etwas aufzubauen.
Noch eine Nachfrage dann zu Ihnen. Sie haben gesagt, ein Lehrer hatte die Idee und hat es dann auch umgesetzt. Aber dem Lehrer ist es nicht geblieben. Was für eine Organisationsform haben Sie denn hier?
Wir sind ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Erlangen. Wir arbeiten in Deutschland mit über 300 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 9 Regionalgruppen, verteilt auf die großen Städte.
Auch in München?
Auch in München, genau. Regionalgruppe München finden Sie im Internet, auch auf unserer Homepage. Die andere große Gruppe ist in Erlangen. Wir haben in Stuttgart eine Gruppe, in Berlin, in Essen, in Frankfurt und in Hannover und in Hamburg. Also das sind die Regionalgruppen. Und in den Ländern selber sind wir mit über 360 Angestellten, zum Teil Burkina Faso zum Beispiel, zweitgrößter Arbeitgeber im Land. Ja, also wir tragen auch wirtschaftlich zur Entwicklung der Länder bei, durch diesen Verkauf und die Produktion der Brillen.
Das heißt, wenn ich jetzt in einer Suchmaschine im Internet 1-Dollar-Brille eingebe, finde ich sie?
Finden Sie die Homepage und Informationen zu allen Projektländern, zum Verein, zu den Aktivitäten in Deutschland und zu den neuesten Entwicklungen, nämlich KI.
Was heißt das?
KI in Paraguay ist jetzt unser neuestes Projekt. Eine Augenärztin dort arbeitet mit KI zur Augenhintergrunddiagnose und kann innerhalb von 2 Minuten feststellen, ob jemand eine Augenkrankheit hat, was natürlich entsprechend schnell dann auch dazu führt, dass die Leute einen Sehtest machen können und dann eben die entsprechende Brille kriegen.
Noch eine letzte Frage zu Ihnen. Sind Sie beide irgendwie vom Fach? Also Sie eine Optikerin, Sie vielleicht ein Augenarzt oder umgekehrt? Oder ist es einfach zufällig, haben Sie sich für das Thema begeistern können?
Ich bin nicht vom Fach, sondern ich bin Elektroingenieur. Und mich hat besonders fasziniert diese handwerkliche Geschichte, dass man mit einfachen Mitteln so eine Sache da herstellen kann, sodass ich dann gesagt habe, ich werde gern mithelfen, das eben bekannt zu machen, auch für Spenden zu werben.
Ich bin auch nicht vom Fach. Ich bin Lehrerin, habe 6 Jahre in Afrika gearbeitet und mich hat einfach fasziniert. Die Technik auf der einen Seite, aber auch wie einfach man helfen kann mit solchen Mitteln, ja, wie der 1-Dollar-Brille eben.
Das waren Alvine Beck und Hajo Kindler, ehrenamtliche MitarbeiterInnen des Vereins 1-Dollar-Brille. Weitere Informationen finden Sie unter www.1-Dollar-Brille.de. Gesprochen haben wir mit den beiden auf den Eine-Welt-Tagen. Dort haben sich wie jedes Jahr im Kongress am Park in Augsburg Menschen aus der Eine-Welt-Arbeit und interessierte BesucherInnen getroffen. Neben den neuesten Trends bei fair gehandelten Produkten gab es Diskussionen und Fachvorträge zum fairen Handel sowie zahlreiche Bildungsangebote. Gleich neben dem Stand der 1-Dollar-Brille auf den Eine-Welt-Tagen haben wir Thomas Böhner, Vorsitzender des Münchner Vereins Help Liberia und Vorständin Gerti Serovi getroffen. Der Verein betreibt 2 Kliniken in dem Land an der westafrikanischen Küste. Zunächst beschreibt uns Thomas Böhner die Situation in Liberia.
Help heißt das englische Wort für helfen, Englisch deswegen, weil man in diesem Land Englisch spricht. Und bringen wir mal die Verbindung hier zu der 1-Dollar-Brille. Helfen, das heißt nicht nur jetzt ganz allgemein mit Gesundheit, sondern auch mit den Augen. Zum Beispiel haben wir jetzt eine Kooperation angebahnt mit den Leuten, dass wir eine Station, eine Werkstatt in Liberia, in unserer Basis im Hinterland, in Bongmines aufbauen lassen, um die Brillen herstellen zu lassen, weil es dort in dem Land nur 2 oder 3 Optiker gibt, Ich glaube, einen einzigen Augenarzt, wenn überhaupt einen, ja. Und ansonsten ist die medizinische Versorgung dort fast nicht existent. Deswegen, weil dort in dem Land ein Bürgerkrieg stattfand, der 14 Jahre lang gedauert hat, von 1989 bis 2004, ein Jahr Pause. Und diese Kindersoldaten, Charles Taylor zum Beispiel ist ein bekannter Name, haben das Land dermaßen zerstört, dass von der medizinischen Versorgung so gut wie nichts mehr existent ist. Je weiter man von der Hauptstadt weggeht, umso schlimmer wird es und die Leute haben dann fast nichts anderes mehr als zu beten. Und so haben wir vor, ja, jetzt schon fast 20 Jahre, 19 Jahre, 2005, zweite Klinik gebaut, bauen lassen. Und so ähnlich wie Albert Schweitzer in Lambarene, ja, mit Registrierung, mit Untersuchung, mit kleinen Operationen, Medikamente kostenlos weitergeben. Und die Regierung ist eigentlich auch nicht existent, das bedeutet, sie kriegen zwar einen Haufen Entwicklungshilfe, aber die Regierung, das sind Politiker. Das sind Menschen, die, man kann es nicht anders sagen, korrupt sind und ihr ganzes Geld, statt an die Bevölkerung weiterzugeben, in die eigenen Taschen stecken. Schweizer Konten und alles Mögliche, ich will es gar nicht im Detail wissen. Und was wir versuchen, das ist, den Leuten, die drunter leiden und dieser Korruption und die gar nichts haben, ein Mindestmaß an medizinischer Versorgung zu bieten.
Heißt das, dass Help Liberia die Krankenhäuser führt, die zwei Kliniken führt, die Sie da aufgebaut haben?
Also Management, das Führen, genau, das tun wir von hier aus, von Deutschland aus. Das bedeutet, wir schauen, dass die Leute fortgebildet werden, schauen, dass die Häuser gut ausgestattet sind, weiter. Schicken das Geld runter, um die Medikamente dort nachhaltig in der Hauptstadt zu kaufen, denn die gibt es in der Hauptstadt, ja. Aber die Leute werden eben dann richtig untersucht und kaufen nicht irgendwelche Fake-Medikamente, sondern kriegen gute Qualität und das nach vorheriger Untersuchung.
Aus medizinischen Gesichtspunkten, was sind da in Liberia die größten Probleme? Welche Krankheiten gibt es da oder was wird besonders dringend benötigt immer wieder?
Naja, das Größte ist natürlich Malaria, ne? Und dann auch viel Gicht und körperliche Beschwerden, weil die natürlich sehr schwer körperlich auf dem Feld arbeiten, Verletzungen. Und dann kommt natürlich dazu, dass auch immer wieder Kinder krank sind, auch unterernährt sind und die kommen in die Kliniken und versuchen da Hilfe zu bekommen. Und das Schöne ist, sie kriegen die Medikamente kostenlos. Und wie Thomas schon sagte, die sind dort, werden dort gekauft. Aber die Listen, was sie geliefert bekommen, das überprüfen wir hier in Deutschland, dass sie genau die Medikamente auch dort einkaufen, die sie vor Ort brauchen.
2014 ist leider Liberia noch einmal bekannt worden wegen Ebola. Dieses Virus ist ziemlich dort genau ausgebrochen und es war eine Katastrophe für das Land und es hat ganz langsam versucht hochzukommen, war ein furchtbarer Rückschlag, hat sich dann aber gut erholt. Die Präsidentin damals, Ellen Johnson Sirleaf, hat gute Arbeit geleistet, hat einen Friedensnobelpreis bekommen. Und jetzt geht es ganz langsam weiter. Wir versuchen eben den Leuten noch ein bisschen weiter zu helfen, bis sie wirklich unabhängig die Sache machen können.
Gibt es noch weitere Aufgaben oder haben Sie den Fokus ganz auf diesen zwei Kliniken? Oder kommt da noch was dazu?
Nein, wir haben nur den Fokus auf diesen zwei Kliniken. Wir sind ein kleiner Verein. Wir verfügen nicht über so viel Mitglieder und dadurch nicht so eine Spendeneinnahme. Über die Aktivitäten von Thomas immer wieder an solchen Aktionen teilzunehmen, schaut er, dass doch genügend Geld reinkommt, um wirklich monatlich diese Medikamente bezahlen zu wollen. Und das Interessante ist oder das Hervorragende ist, dass der Thomas regelmäßig seinen ganzen Jahresurlaub dort unten verbringt, Kontakt aufnimmt zu den Mitarbeitern, zu den Kliniken, schaut, was es bedarf, zu der deutschen Botschaft, zu den Behörden und somit wirklich die Arbeit lebendig erhält.
Jetzt muss ich aber mal zu dem Stand kommen, das war natürlich der Eyecatcher für mich. Ja. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Plantains. Was ist das? Da steht drunter, das sind keine Bananen, schauen jetzt fast aus wie welche, nicht ganz. Was hat es damit auf sich?
18, 19 einheimische Mitarbeiter haben wir und das Ganze liegt in der Nähe vom Äquator, nicht am Weißwurst-Äquator, sondern am richtigen Äquator und dort wachsen die. Die wachsen nichts hier in Augsburg und so, sondern dort massenhaft. Das heißt, die machen erstens mal kräftig satt und sind ganz günstig. Und meine medizinischen Mitarbeiter essen das tagtäglich. Und das war die Verbindung und der großen, und der wirklich großen Schwierigkeiten haben wir da uns so einen Karton oder mehrere Kartons besorgt und bieten das den Leuten an, um zu zeigen, was meine Mitarbeiter dort täglich essen, um satt zu werden. Und ja, so ist es eine Chance, weil ich möchte nicht nur um Spenden betteln. Wir brauchen jedes Monat 2.500 Euro, haben damit aber geschafft, letztes Jahr, Statistik machen wir natürlich, 6.500 Patienten zu betreuen. Und das ist schon eine erkleckliche Zahl. Und jetzt wollen wir den Leuten nicht nur die Spenden aus der Tasche nehmen, sondern auch etwas geben. Und geben und nehmen ist das Motto unserer Organisation.
Und schmeckt wie? Diese
Kartoffeln.
Wie Kartoffeln?
Nein, wie Banane.
Ja, Mischung.
Da sind wir unterschiedlicher Meinung. Also es schmeckt wie Banane, ist nicht so süß, ist aber viel nahrhafter. Und man kann das mit Gemüse kombinieren, auch mit Fisch und so weiter.
Also hat sehr viel Stärke. Genau. Stärke. Deswegen muss man es zubereiten wie Kartoffeln.
Da sind auch noch ein paar andere Sachen hier zu lesen. Sie sammeln alte Handys. Was hat es damit auf sich?
18, 19 Mitarbeiter. Es gibt keine Post mehr, die ist auch zerstört worden damals im Krieg. Ja. Es gibt kein Festnetz mehr, keine Kupferkabel mehr, haben die Kindersoldaten mit den bloßen Händen ausgegraben, nur noch Mobilfunk. Es gibt übrigens auch keinen Strom. Man muss sich das einmal vorstellen, ein ganzes Land, eine Nation ohne einem nationalen Stromnetz. Jeder hat so mal seinen eigenen Generator, wenn überhaupt. Aber meine Mitarbeiter wollen miteinander kommunizieren. Und so sammeln wir die Handys, haben jemanden in München, der die Telefone dann durchprüft, ob sie sich einschalten lassen, ob die Batterie noch in Ordnung ist. Und dann mache ich meine Mitarbeiter glücklich, indem ich denen ein Gerät zum Telefonieren in die Hand gebe.
Dann gibt es hier auch noch Pfeffer. Ich frage mich noch so ein bisschen durch. Was hat es mit dem Pfeffer auf sich?
Ja, der Pfeffer kommt original aus dem Land. Und das Besondere ist, dass der sehr, sehr scharf ist. Also ich verwende ihn nicht. Selbst wenn man riecht, muss man vorsichtig sein. Und das Interessante ist auch die Verpackung. Wir haben da diese kleinen Plastiktütchen, was natürlich nicht so umweltfreundlich ist. Aber darin kriegen die Menschen in Afrika, in Liberia ihre Medikamente. Und nachdem da noch sehr viel Analphabeten sind, können die anhand dieser Bilder erkennen, wo das angekreuzt ist, wie viel und zu welcher Zeit sie die Medikamente nehmen sollen. Also das ist auch nochmal eine intensive Verbindung zu Liberia.
Letzte Frage, Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, wenn Sie jetzt so eine Bilanz ziehen Ihrer Arbeit, erfolgreich sind Sie gewesen, was ist Ihr Eindruck?
Wir wollen gar nicht so erfolgreich sein. Ich sage immer, eine Hilfsorganisation, und hier sind viele versammelt, sollte eigentlich immer dahin arbeiten, sich selber sinnlos zu machen. Nicht mehr helfen zu müssen, sondern die Aufgabe des Helfens, des in dem Fall jetzt das Gesundheitssystem zu erhalten, sollte Aufgabe der Regierung sein. Und solange die Regierung das nicht macht, wir forcieren sie, wir setzen sie unter Druck, wir schauen, dass wir mit denen langsam, aber auch ein bisschen, wie gesagt, unter Druck zusammenarbeiten. Eine Regierung hat die Aufgabe, ihr eigenes Volk zu unterstützen. Und unser mittel- und langfristiges Ziel ist eigentlich, dass wir uns zurücksetzen können und das Ganze der Regierung überlassen können.
Ist es noch ein weiter Weg bis dahin?
Wir bemühen uns und wir haben das auch immer als Diskussionspunkt in unseren Vorstandssitzungen, aber ich sehe da momentan überhaupt keine Perspektive. Also wir haben auch mit den Mitarbeitern schon gesprochen, ob sie in der Lage sind, die Kliniken selbst zu verwalten und wir nur noch die Medikamente rüberbringen. Sie sind wirtschaftlich, finanziell nicht in der Lage. Also meine Prognose ist, der Verein wird noch lange bestehen.
Liberia ist leider eines der ärmsten Länder der Welt geworden.
Seit dem Bürgerkrieg.
Ja, der afrikanische Kontinent hat 55 Länder. Und vor 1989, Bürgerkriegsbeginn, war Liberia eines der prosperierendsten Länder überhaupt vom ganzen Kontinent. Ja, auch muss man sagen, durch die Deutschen, was hier unbekannt ist, der Düsseldorfer Konzern, Stahlkonzern ThyssenKrupp, hat dort eine Eisenerzmine betrieben und hat wirklich Gutes, sehr, sehr Gutes für das Land getan. Jeden Menschen seine Klimaanlage, seinen Fernseher, öffentlichen kostenlosen Nahverkehr angeboten und so. Nicht nur das Land, sondern auch die umliegenden Nationen haben davon profitiert. Und dann, bumm, war schlagartig alles kaputt und jetzt ist es eines der ärmsten Länder des ganzen Kontinents. Das ist eine furchtbare Tragödie. Wir wollen noch helfen, aber langfristig möchte ich schon, dass es eigentlich Aufgabe der Regierung sein sollte.
Soweit Thomas Böhner, Vorsitzender des Münchner Vereins Help Liberia und Vorständin Gerti Sirovi. Mehr Info finden Sie auf der Internetseite help-liberia.com. Dort ist auch zu lesen, wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können sie das Gesicht der Welt verändern. So ein afrikanisches Sprichwort. Sie haben Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und Sie hören eine Sendung aus der Reihe Gemeinwohl statt Profit. Anders wirtschaften mit fairem Handel und solidarischer Ökonomie. Für die vierte Sendung aus der Reihe haben wir mit Münchner und bayerischen NGOs gesprochen, die in der Entwicklungszusammenarbeit aktiv sind. Musicians for a Better Life ist ein gemeinnütziger Verein, der Projekte mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in sozialen Brennpunkten verschiedener Länder umsetzt. Ziel ist es, weltweit vor Ort Strukturen und Netzwerke mit Musikern aufzubauen und die Arbeit mit Musik als Basis für Entwicklungszusammenarbeit nachhaltig zu etablieren. Durch die gemeinsame Sprache der Musik werden Menschen unterschiedlicher ethnischer und sozialer Herkunft verbunden, heißt es auf der Internetseite der Organisation. Auf den Eine-Welt-Tagen in Augsburg haben wir uns mit Anne Buter, Vorsitzende des Vereins, und Elia aus Tansania, der ein Stipendium bei den Musicians for a Better Life bekommen hat, unterhalten.
Wir machen Empowerment with Music, Entwicklungszusammenarbeit mit Musik. Wir arbeiten in 4 verschiedenen Ländern, Tansania, Rumänien, Deutschland und Brasilien, und machen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die Studierenden der Hochschule für Musik aus München arbeiten als Volontäre in unseren Projekten in Rumänien und in Tansania. Und in Tansania haben wir eine Musikschule gebaut und dort geben die Studierenden Unterricht und wir arbeiten dort am College of Arts and Culture. Jedes Jahr können 12 bayerische Studierende nach Tansania fahren und dort quasi die Musikarbeit voranbringen.
Warum ist Musik so wichtig für Kinder und Jugendliche?
Ja, wir sagen, Musik ist ein Brain Activator. Ja, Musik verbindet zum einen, ist aber auch so, dass Kinder, die Musik machen, die haben Erfolg, wenn sie manchmal in der Schule zum Beispiel keinen Erfolg haben, die gehen wieder gerne zur Schule. Das aktiviert ihre Fähigkeiten zu lernen und sie können auf der Bühne, wenn sie etwas präsentieren, Erfolg haben und können etwas darstellen, bekommen Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. In Rumänien ist das sehr wichtig. Viele Kinder dort, wir arbeiten dort sehr viel mit der Ethnie der Roma, gehen oft nicht zur Schule und wenn sie Musik machen, wenn sie an unseren Musikprojekten teilnehmen, gehen sie wieder gerne zur Schule.
Warum ist für Sie Musik so wichtig?
Musik für mich ist wichtig, weil ich aktiv sein. Es macht mir Spaß, Musik zu machen.
Okay. Können Sie vielleicht ein Projekt einfach mal vorstellen, ganz konkret, wie das dann abläuft vor Ort? Ruhig ein bisschen ausführlicher erzählen, was da so passiert.
Ja, ein Projekt. Wir haben sehr viele Projekte. Ich stelle jetzt ein Geigenprojekt vor aus Tansania. Dort hat uns die Projektleiterin, wir haben dort eine Partnerorganisation, Musicians for a Better Life Tansania, vor 6 Jahren gefragt, ob wir nicht Geigenunterricht dort unterstützen können in einem Waisenhaus. Das hat mich erst gewundert, weil ich dachte, das passt ja gar nicht so gut. Aber sie hat mir dann erklärt, dass dort viele Kinder mit Albinismus leben in diesem Waisenhaus und dass, wenn sie Geige lernen, das was Besonderes ist, weil sie sonst sehr viel verfolgt werden. Und das ist ein gewisser Schutz für sie. Sie leben oft am Rande der Gesellschaft, haben eine schwierige Stellung in der Gesellschaft und Geige zu spielen hilft ihnen sozusagen eine bessere Position in der Gesellschaft zu bekommen und dadurch sind sie auch geschützt, weil Kinder mit Albinismus werden noch sehr viel verfolgt und oft sogar getötet und deswegen müssen sie auch in Waisenhäusern leben. Und unser Geigenprojekt dort, das jetzt schon seit 6 Jahren besteht, hat jetzt noch Zuwachs bekommen für Straßenkinder, die auch Geige lernen und die Kinder sind stolz, sie können auftreten, sie können etwas Besonderes und es entwickelt sich sozusagen für sie eine Zukunft dadurch. Und deswegen ist Kinder, die Musik machen, die etwas, ein Instrument erlernen, die haben eine Zukunft und können in ihrem Land selbst was gestalten.
Klingt sehr interessant und spannend. Jetzt zu Ihnen noch. Sie sind, haben Sie gesagt, Stipendiat. Was heißt das? Was machen Sie hier?
Vor 2 Monaten habe ich die Eingangsprüfung gemacht und ich habe bestanden für Musik Jazz Hochschule. So, jetzt ich mache Musik hier. Ich studiere Musik in der Hochschule.
In München, ja. Welches Instrument?
Ich spiele Klavier. Jazz Klavier.
Ja, ich muss dazu sagen, das ist eine kleine Sensation. Elia und auch der Stanley, der gerade noch drüben im Tontechnikraum ist, das sind die ersten Stipendiaten, die aus dem Subsahara-Gebiet an einer Hochschule für Musik in Deutschland studieren. Weil wir haben 50 Nationen an der Hochschule für Musik. Ich bin dort auch selber Dozentin. Aber noch nie hat jemand von dem Subsahara-Gebiet die Aufnahmeprüfung bei uns an der Hochschule für Musik in München geschafft. Aber die beiden haben es geschafft. Jazzklavier und Jazzschlagzeug.
Vielleicht zum Schluss noch, wie ist der Ausblick in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren? Gibt es da irgendwas Neues, was Sie ausprobieren wollen? Oder?
Wir haben sehr viele Anfragen aus anderen Ländern. Wir haben ein neues Land wahrscheinlich dazu bekommen aus Madagaskar. Dort gibt es sehr, sehr viele Musiker. Dort gibt es aber keine Ausbildung. Man kann nirgendwo Musik studieren. Es gibt nicht mal ein Musikcollege. Und sie haben uns angefragt, ob wir nicht die Musik Ausbildung dort unterstützen. Wir arbeiten auch noch mit der Hochschule für Musik in Lübeck zusammen, mit der Universität Würzburg und wollen versuchen, dort auch vielleicht mit dem Goethe-Institut zusammen diese Musikausbildung auf den Weg zu bringen. Wir bekommen auch einen ersten jungen Stipendiaten im September als Gaststudent im Fach Jazz-Saxophon aus Madagaskar an die Hochschule für Musik und hoffen, dass wir das weiterführen können. Und natürlich unsere Projekte in Brasilien, Capoeira und unsere Projekte in Rumänien, Tansania. Also es gibt sehr viele Anfragen mit Entwicklungszusammenarbeit mit Musik. Das hat Zukunft.
Soweit Anne Buta, Vorsitzende des Vereins Musicians for a Better Life und Elia aus Tansania, Stipendiat der Musicians for a Better Life. Wer mehr über die Organisation wissen will, schaut auf die Internetseite mufoev.com. Noch einmal mufoev.com. Mufo steht vermutlich für Musicians for und e.V. vermutlich für eingetragener Verein. Oder Sie gehen einfach auf eine Suchmaschine Ihrer Wahl und suchen nach dem Musicians for a Better Life.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Jede und jeder kennt die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Aber kennen Sie auch die Ingenieure ohne Grenzen? Johann Schauer von der Regionalgruppe Nürnberg der Ingenieure ohne Grenzen hat uns auf den Eine-Welt-Tagen erläutert, was es mit dem Verein auf sich hat.
Ingenieure ohne Grenzen, also was der Name schon ein bisschen suggeriert ist, also wir machen Ingenieurleistungen, wir machen also technische Entwicklungszusammenarbeit im globalen Süden. Und man muss allerdings nicht Ingenieur sein, um bei uns irgendwo mitzugestalten, weil es gibt viele Arbeiten, da ist kein Ingenieur unbedingt erforderlich.
Kannst du ein paar Beispiele über Ihre Arbeit geben? Was machen Sie genau?
Also was wir machen, das ist technische Entwicklungszusammenarbeit in, wie ich schon vorher gesagt habe, im globalen Süden. Das heißt, wir errichten Grundinfrastrukturanlagen, wo zum Beispiel bei Schulen, welche keine Toilette haben oder kein Wasser, da versuchen wir eben, oder machen dann Zisternen, bauen Toilettenanlagen und ja, eventuell auch eine Solaranlage, damit die Beleuchtung entsteht, damit die Schüler zum Beispiel auch, wenn es dunkel wird, auch noch weiter lernen können.
In welchen Ländern sind Sie denn aktiv?
Globaler Süden grenzt sich ein, so ein bisschen Afrika ist viel natürlich, im asiatischen Raum, auch in Südamerika, so, das sind so die Bereiche. Aktuell machen wir viel in Uganda, da haben wir aktuell, glaube ich, 10 Projekte laufen. Und
warum gerade Uganda?
Das hat sich so ergeben. Wir arbeiten ja immer mit einem Partner vor Ort zusammen, einer NGO. Und in Uganda haben wir eben auch eine schon langjährige NGO, mit der wir zusammenarbeiten. Da stimmt die DNA zwischen den beiden. Und da macht es natürlich dann auch mehr Spaß, weil wir die gleiche Stoßrichtung haben. Und da entwickeln sich dann halt auch die Projekte, weil meistens kommt immer nach einem Projekt kommt immer noch ein Folgeprojekt, wenn man schon mal vor Ort ist und die Leute kennt. Und dann gibt es gleich immer noch einen Nachschlag.
Ja, mal konkret. Können Sie mal ein oder zwei Projekte ganz konkret vorstellen, was Sie da gemacht haben?
Konkret machen wir zum Beispiel, ich komme aus der Regionalgruppe Nürnberg und in Nürnberg machen wir aktuell eine Verbesserung der Waschsituation, also Wassersanitär-Toilettenanlagen. Da geht es um ein Mädcheninternat mit 1000 Schülerinnen, eine Secondary School und in dieser Schule verbessern wir eben die sanitären Voraussetzungen. Denn aktuell ist es so, dass so ca. 150 Mädchen müssen sich ein Waschbecken und eine Toilette teilen und das ist halt eben entsprechend ein bisschen schwierig. Und gerade in so einer Schule wie die Secondary School ist es so, eben gerade in Kenia, in dem Masai Mara-Gebiet, wo auch noch sehr viel Genitalbeschneidungen stattfinden. Wenn die Mädchen schon mal in die Secondary School kommen können, dann haben sie eben gute Chancen, auch ihren Weg weiterzugehen, als wenn sie schon in der Grundschule irgendwo rausgenommen werden, verheiratet werden und dann ist ihr Leben eigentlich schon vorgezeichnet.
Was könnten das für Gründe sein oder was sind das für Gründe, dass es jetzt in Kenia die Verwaltung nicht schafft, diese Schule mit ausreichend Toiletten funktionieren?
Toiletten auszurüsten?
Das kann man, glaube ich, pauschal nicht sagen. Das ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Also in Afrika kann man schon feststellen, dass in den Städten immer alles ganz gut funktioniert. Da wird auch das Geld reingesteckt, da gibt es so gute Infrastrukturprojekte. Und im ländlichen Raum, der wird halt ein bisschen vernachlässigt. Also da werden die Mittel nicht so eingesetzt und da entwickelt sich das halt so. Es gibt unterschiedliche Rahmenbedingungen. Und kann man pauschal, glaube ich, nicht beantworten.
Können Sie noch ein weiteres Projekt vorstellen, was vielleicht ganz aktuell auch gerade umgesetzt wird?
Ja, ein aktuelles Projekt, zum Beispiel Global Mamas, das ist ein schönes Beispiel. Global Mamas ist ja, die produzieren ja auch für den Eine Weltladen viel Artikel und wir haben dort in diesem Produktionscenter haben wir die technischen Anlagen gemacht, die Abwasserentsorgung von der Färberei zum Beispiel oder die ganzen Werkstätten, die auch Strom benötigen für manche Produktionsschritte. Und da haben wir die technischen Voraussetzungen geschaffen. Und ja, und jetzt wird da fleißig produziert. Die Frauen haben alle einen schönen Arbeitsplatz und die Eine Weltläden haben ihre Produkte.
Sie haben den Namen Ingenieure ohne Grenzen. Es klingt ähnlich wie Ärzte ohne Grenzen. Gibt es da eine Zusammenarbeit?
Ja, Zusammenarbeit gibt es da nicht, weil Ingenieure ohne Grenzen und Ärzte ohne Grenzen unterscheiden sich schon ein bisschen. Also Ärzte ohne Grenzen, so mein Kenntnisstand ist, die machen doch viel mehr Nothilfe, was wir eigentlich nicht machen. Wir machen Entwicklungszusammenarbeit, das heißt also, wir schauen, dass eben mit unseren Projekten Voraussetzungen geschaffen werden, damit die Menschen vor Ort wieder einen nächsten Schritt machen können. Das heißt also, wir wollen vor Ort eine gewisse Wirkung erzielen mit unseren Projekten, damit eben, also Hilfe zur Selbsthilfe, ne, und damit die Menschen dann vor Ort selber weitermachen können.
Sie sind selber von der Regionalgruppe Nürnberg. Gibt es in München, Radio Lora hat seinen Sitz in München, gibt es da auch eine Regionalgruppe?
In München gibt es auch eine Regionalgruppe. Wir haben in Deutschland 30 Regionalgruppen und in München gibt es eine Regionalgruppe, Nürnberg und Ulm, Augsburg hatten wir mal eine. Das hängt immer von Leuten zusammen, die sich finden. Und da kann man auch jederzeit teilnehmen, im Internet nachschauen, wann die sich treffen und dann kann man hingehen und kann sich das anschauen.
Also auch die Münchnerinnen und Münchner, falls sie Interesse haben, können da Kontakt aufnehmen und ein persönliches Gespräch führen. Wie sind Sie denn zu den Ingenieure ohne Grenzen gekommen?
Ja, ich bin ja schon im Ruhestand und im Ruhestand war ich einfach ein bisschen noch zu viel Energie gehabt. Also von 100% auf null, das ist schwierig und da hatte ich mir einfach eine Aufgabe gesucht und mir hat das gefallen, weil ich auch einen technischen Hintergrund habe. Und dann habe ich gedacht, okay, das schaue ich mir mal an. Und ja, mittlerweile bin ich jetzt schon 7 Jahre dabei und macht immer noch Spaß. Und man muss auch nicht unbedingt Ingenieur sein bei Ingenieure ohne Grenzen, sondern es gibt so viele Aufgaben, die nicht mit Ingenieurtätigkeit zu tun haben. Man kann sich informieren. Wir bieten ja immer einmal im Quartal einen Werbeblock an, also einen Infoabend. Das ist mein Werbeblock, ein Infoabend. Und der ist einmal im Quartal und findet am 31.07. statt. Um 18 Uhr kann man online teilnehmen. Kontaktdaten und Link findet man auf der Internetseite.
Sagt Johann Schauer von der Regionalgruppe Nürnberg der Ingenieure ohne Grenzen. Neugierig geworden? Weitere Infos finden Sie auf www.ingenieure-ohne-grenzen.org. Und Sie haben es gehört, es gibt auch eine Regionalgruppe in München.
Lora München, der Sender, der aus dem Rahmen fällt.
Sie haben Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und wir kommen zu unserem letzten Beitrag für heute. Auf den Eine-Welt-Tagen in Augsburg am 12. Juli war auch die Kinderrechtsorganisation Terdisom mit einem Stand vertreten. Die NGO schützt Kinder und Jugendliche vor Sklaverei und Ausbeutung, sorgt für Erziehung und Bildung, hilft Flüchtlingskindern und kümmert sich um die Opfer von Krieg, Verfolgung, Gewalt und Missbrauch, heißt es auf deren Internetseite. Isabel Verret und Silvia Rock von der Arbeitsgruppe München von Terdisom erläutern uns zunächst, worauf sie auf den Eine-Welt-Tagen aufmerksam machen wollen.
Wir wollen heute informieren über ausbeuterische Kinderarbeit und speziell auch über Mica. Das ist Glimmerschiefer, das wird hauptsächlich in illegalen Minen in Indien abgebaut, in zwei Bundesstaaten, also Bihar und Jharkhand. Und da arbeiten auch sehr viele Kinder und Frauen und schürfen dieses Mineral aus dem Boden und das wird dann für ein paar Rupien säckeweise verkauft. Und es wird auch hier bei uns in vielen Produkten verwendet, speziell in Autolacken, in Chemikalien, in Kosmetika, Lippenstift, Nagellack. Und wir wollen eben darauf aufmerksam machen, auf die Arbeitsbedingungen, die diese Menschen in Indien ausgeliefert sind.
Bezüglich Mika würde ich noch hinzufügen wollen, dass ja wirklich in so vielen Gegenständen im Haushalt drin ist, also nicht nur in Kosmetik, sondern eben auch in elektronischen Geräten, und dass es eigentlich keine Möglichkeit gibt zu erkennen, wo das herkommt, also ob es legal abgebaut wird oder nicht. Und Terre des Hommes hat jetzt zusammen mit anderen Organisationen die Initiative Responsible Mika Initiative gegründet, wo auch einige Unternehmen sich angeschlossen haben, die die Lieferketten eben nachverfolgen und für Verbesserungen eintreten. Aber was man vielleicht als Verbraucherinnen und Verbraucher tun könnte, ist, dass man wirklich Unternehmen anschreibt und fragt, ob sie wissen, wo das herkommt und wie die Arbeitsbedingungen sind.
Ja, zu dem Thema wollte ich auch noch sagen, dass ja auch ganz wichtig das Lieferkettengesetz ist, was in aller Munde ist. Und was ja auch im Europäischen Parlament heiß diskutiert wird, also es ist ganz, ganz wichtig, auch wenn man sich nicht sicher ist, dass man vielleicht doch mal nachfragt, wo die Produkte herkommen, wo die Rohstoffe herkommen, und die Firmen zwingt, eben die Lieferkette offenzulegen, damit man als Verbraucher auch wirklich weiß, aus welchem Land und unter welchen Bedingungen die Rohstoffe produziert werden.
Jetzt sind Sie ja schon voll ins Thema eingestiegen. Terre des Hommes ist eine Kinderschutzorganisation, Kinderhilfsorganisation, oder wie würden Sie es beschreiben?
Ja, Kinderhilfsorganisation, die sich ja hauptsächlich in den Bereichen Umweltschutz, Bildung, Kinderarbeit, Gesundheit einsetzt. Und zwar weltweit, aber auch in Deutschland. Gerade ist ein Kinderarbeitsreport für Deutschland rausgekommen, aber vorher hatte Terre des Hommes schon Initiativen gestartet. Time to Talk hieß das, wo sie weltweit zusammen mit der Kindernothilfe Kinder interviewt haben, arbeitende Kinder zu ihrer Situation und zu ihren Erwartungen und Forderungen an die Politik. Das haben die auch weitergeführt in ein Projekt, das heißt Dialogue Works, wo Kinder jetzt weltweit sich vernetzen und eben politisch sich organisieren und politisch Ansprüche geltend machen, auch vor Ort.
Wer jetzt Terre des Hommes nicht kennt, ist das eine große Organisation, international in verschiedenen Ländern aktiv, und wie so bekannt ist der Name ja noch nicht. Können Sie das ein bisschen einordnen?
Ja, wir sind nicht ganz weltweit, aber fast weltweit tätig, und wir haben in jedem Kontinent ein Regionalbüro. Wir arbeiten mit Projektpartnern vor Ort, also wir haben zwar ein Büro, aber das sind dann alles lokale Mitarbeiter vor Ort, die sozusagen jährlich an Terre des Hommes in unserem Sitz in Osnabrück einen Rechenschaftsbericht abliefern müssen, was sie mit den Spendengeldern gemacht haben und wie die Projekte weiterlaufen. Und wir sind ein entwicklungspolitisches Kinderhilfswerk. Das heißt, wir mischen uns auch ein in entwicklungspolitische Fragen. Unser neues Logo wird sein Starke kindergerechte Welt. Und wir haben auch ein neues Thema jetzt für den kommenden Herbst. Es geht um Shrinking Spaces. Das bedeutet, dass in vielen Ländern weltweit die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird und dass einfach die Leute sich nicht mehr frei äußern dürfen, dass auch Minderheiten diskriminiert werden, sei es jetzt religiöser Art oder einfach aufgrund ihrer Weltanschauung. Und das ist auch ein großes Thema, was Terre des Hommes in den nächsten Jahren vorantreiben will. Wir haben die strategischen Ziele, die werden von uns ausgearbeitet, immer für 5 Jahre, und dann wird überblickt und geguckt, sind die noch relevant, und da arbeiten wir dran, und dann geht es immer sozusagen weiter, sodass wir auch in Zukunft immer am Ball sind.
In welchen Ländern ist Terre des Hommes aktiv?
Also Mittel- und Südamerika, West- und Ostafrika, Nordafrika und Middle East, dann Südostasien, Südasien.
Ja, also wir haben die Region zum Beispiel Südasien, da ist das Büro in Pune in Südindien. Da gehört aber dazu noch Nepal, Pakistan, Afghanistan und Tadschikistan. Da haben wir Flüchtlingsprojekte in Zusammenarbeit mit Afghanistan. Dann haben wir Südostasien, das sind Philippinen, Laos, Kambodscha, Vietnam, Indonesien und Thailand. Und in Lateinamerika ist es Kolumbien, eines der größten Länder, Peru, dann haben wir Nicaragua, Guatemala, wir haben vereinzelte Projekte in Chile, aber nicht so viele. Argentinien, Brasilien ist eher wenig, und Westafrika, so wie früher Mali, da sind wir eher nicht mehr so vertreten. Aber Südafrika sind wir, Mosambik, dann Sambia ist auch dabei.
Ghana.
Genau, Ghana.
Und Madagaskar.
Schon sehr breit und weit aufgestellt. Jetzt haben Sie da ein Plakat mit ausbeuterischer Kinderarbeit. Was ist der Unterschied zwischen ausbeuterischer Kinderarbeit und Kinderarbeit?
Ja, es gibt ja legale Kinderarbeit. Also auch bei uns, wo dann im Kinderarbeitsschutzgesetz festgelegt ist, nach welchen Regeln eben Kinder arbeiten dürfen, wie viele Stunden am Tag. Und dann gibt es die ausbeuterische Kinderarbeit, wo Kinder ohne Rechte eigentlich arbeiten, zu Hungerlöhnen ausgebeutet werden, quasi sklavenarbeitsähnliche Zustände auch, ohne natürlich soziale Absicherung, gesundheitsgefährdend.
Ja. Sie sind nicht grundsätzlich gegen Kinderarbeit?
Nein, wir lehnen Kinderarbeit grundsätzlich nicht ab, aber es muss sichergestellt sein, dass die Kinder zur Schule gehen können, sprich das Bildungsangebot vorhanden ist, dass die Ernährung passt, also dass die Kinder nicht mangelernährt und unterernährt sind und dass die medizinische Versorgung gewährleistet wird und dass sie eben nicht Chemikalien, Lärm oder wie zum Beispiel im Steinbruch arbeiten, also dass diese körperliche Arbeit nicht überhand nimmt. Aber wenn zum Beispiel das Kind Vormittag in die Schule geht, dann ein Mittagessen bekommt und am Nachmittag vielleicht den Eltern ein bisschen auf der Farm hilft oder am Wochenende am Gemüsestand 2 Stunden steht, also das ist akzeptabel, aber es ist auf keinen Fall nicht akzeptabel, wie Sie es auf unserem Plakat auch sehen, dass sie in Mikaminen arbeiten und das 14 Stunden am Tag ohne Schutz vor Sonne, ohne genug zu essen und zu trinken und keine Schlafmöglichkeiten und keine Rückzugsmöglichkeiten. Sowas kann man nicht akzeptieren. Aber dass ein Kind mal hilft auf dem Bauernhof, den Eltern oder am Gemüsestand, kann man schon tolerieren.
Können wir vielleicht auch noch ein anderes Projekt oder ein, zwei andere Projekte vorstellen, wo Teresum noch aktiv ist gerade?
Also ein sehr schönes Projekt im Rahmen des Umweltschutzes zum Beispiel gibt es in Peru, wo es Dörfer gibt, die früher mit Wasser gut versorgt waren, weil der Schnee von den Bergen immer die Flüsse gespeist hat. Jetzt aber sind die stark von Trockenheit betroffen oder von flutähnlichen Regenfällen. Und da haben 2 Frauen aus den Dörfern, die zum Studieren weggegangen waren und aber wiedergekommen sind, Wissen vermittelt, was auch auf das indigene Wissen noch zurückgeht. Da werden so Teiche angelegt, die ziemlich tief sind. Das sind dann Sammelbecken für diese Regenfälle. Das Wasser versickert dann so langsam im Boden und im Berg oder wo diese Sammelbecken sind. Und mittels so spezieller Pflanzen da vor Ort können die, die ganz lange Wurzeln haben, können Kleinbauern diese Pflanzen anpflanzen, Wasser aus dem Boden holen, dass die Pflanzen eben aufgrund dieser Durchnässung des Bodens durch diese Sammelbecken sich holen können, können die ihre Gärten und Felder bewässern. Und dieses Projekt von den 2 Frauen, das macht langsam in der Region auch Schule, also andere Dörfer übernehmen das und die Politik wird auch darauf aufmerksam. Also das setzt sich so fort und das ist auch was, was Teresum immer gerne auch betreibt, dass eine Vernetzung stattfindet, sodass so gute Projekte dann auch wirklich Schule machen und weitere Kreise ziehen.
Noch ein Projekt?
Also das, was die Isabel gesagt hat, das nennt sich Water Farming, also Wasserfarm sozusagen, Wasser zu speichern und mit diesen Pflanzen das Wasser zu erhalten, weil die Wurzeln eben das Wasser aufsaugen. Noch ein Projekt, ich war im Januar in Indien, also nicht mein erster Besuch, schon mein mehrmaliger Besuch und dann haben wir eine Schule für blinde Mädchen besucht, weil während Corona waren ja alle Schulen zu, auch weltweit war ja die Covid-Pandemie. Und dann wurden die blinden Mädchen in ihre Dörfer nach Hause geschickt und einfach in ihren Hütten da sich selbst überlassen, hatten zum Teil gar nichts mehr zu essen. Also das hat mir die Ingrid erzählt, unsere Regionalkoordinatorin, dass den Mädchen dann gar nicht gut ging. Und dann ist der indische Blindenverband an Teresum herangetreten und hat gefragt, ob sie nicht die Schule unterstützen möchten. Und dann hat jetzt Teresum die letzten 4 Jahre die Blindenschule in Pune unterstützt. Da wurde jetzt so ein Internat gebaut, das habe ich auch gesehen, mit Schlafräumen, mit einer Mensa. Und da können die Mädchen in verschiedenen Alterskategorien dann wohnen, essen und die kriegen Unterricht und die lernen am PC, Umgang mit dem PC durch Spracherkennung. Und die werden so ausgebildet, dass sie später einen Beruf ergreifen können, zum Beispiel in einem Büro arbeiten können, wo sie dann eben mit einem Computer, mit Spracherkennung arbeiten und eben ihr Leben dann selbst in die Hand nehmen, selbst gestalten können. Die kriegen auch Musikunterricht, Sportunterricht und die werden auch geschult im Umgang mit speziellen Sehbrillen und auch mit dem Blindenstock. Die haben da im Hof so Ziegelsteine aufgebaut, wie so Hindernisse, und da mussten die üben, mit dem Blindenstock da durchzugehen. Und ich fand das ganz schön, und die Mädchen haben auch vor uns dann gesungen und haben uns, sie haben sich so bedankt auch für das alles, was die letzten Jahre Terre Somme auch gemacht hat für die Schule, dass einfach die Mädchen wieder ein sicheres Zuhause haben und auch da leben und wohnen können und eben eine Ausbildung auch machen können.
Ja, ich würde nur noch gerne ergänzen, dass wichtig bei Terre Somme eben ist, dass sie immer mit Projektpartnern in den jeweiligen Ländern zusammenarbeiten und nie Leute jetzt von hier in die Länder schicken.
Wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer neugierig geworden sind, Sie sind von der Arbeitsgruppe in München von Terre Somme, wie kann man euch kennenlernen?
Wir haben eine eigene Webseite, die AG München, oder man geht einfach auf www.tdh.de, das ist die allgemeine Seite von Terre Somme, und dann gibt es eine Rubrik Arbeitsgruppen, da ist eine Landkarte von ganz Deutschland und da sind die Städte eingetragen, wo es Arbeitsgruppen gibt, und wenn man da draufklickt, dann kommt man auch auf die Münchner Seite. Und da sind auch unsere Treffen aufgelistet und was wir so gemacht haben. Wir treffen uns immer einen Monat online und einen Monat treffen wir uns im BMW-Forum am Petuelring, gleich an der U-Bahn-Haltestelle. Und das ist immer unser Monatstreffpunkt im Wechsel mit Zoom-Meetings. Und das findet man auf unserer AG-Webseite. Also wenn man auch eingibt, Arbeitsgruppe, Terre Somme Arbeitsgruppe München, dann kommt man auf unsere eigene Webseite.
Letzte Frage. Wie sind Sie zu Terre Somme gekommen?
Also ich hatte schon als Jugendliche Terre Somme kennengelernt über Aktionen, und als ich dann auf der Suche nach dem Ehrenamt war, fiel mir das wieder ein, dass ich schon als Jugendliche die Arbeit so qualitätsvoll fand, und habe dann recherchiert und bin dann wieder auf Terre Somme gestoßen.
Ich habe vor 25 Jahren zu einem Geburtstag eine Spendenaktion gestartet, weil ich das doof fand, immer nur Blumensträuße und Weinflaschen zu kriegen, und habe damals von einer Schulfreundin von mir, die Ärztin ist, einen Flyer bekommen und habe dann eine Anlassspende gemacht. Und dann war ich Spenderin, und als Spender bekommt man dann ja auch immer Infomaterial geschickt. Damals gab es ja noch kein Internet. Und dann kam ich irgendwann mal eine Liste von Arbeitsgruppen, und dann habe ich einfach da angerufen, damals noch in Ottobrunn in meiner alten Gruppe, und habe mich da sozusagen dann, ja, bin ich da Mitglied geworden und habe dann in Ottobrunn mitgearbeitet und bin später zu München gewechselt, weil sich die Ottobrunner Gruppe aus Altersgründen aufgelöst hat, und bin jetzt seit 2017 AG-Mitglied in München. Aber insgesamt schon 25 Jahre Ehrenamtsmitglied bei Terre Somme, habe auch schon Mitgliederreisen mitgemacht nach Kolumbien und mehrmals nach Indien. Und es macht immer noch Spaß und man lernt immer noch dazu, und man hat viele Freunde auch kennengelernt durch die Arbeitsgruppe und durch die Projektreisen. Ja, und es war eigentlich nur eine Spendenaktion zu einem Geburtstag von mir.
Das waren Silvia Rock und Isabel Verreth von der Arbeitsgruppe München der Kinderrechtsorganisation Terre Somme. Wenn Sie mehr Infos brauchen, dann schauen Sie auf www.tdh.de. TDH ist die Abkürzung von Terre des Hommes. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Die nächste Sendung aus der Reihe Gemeinwohl statt Profit, anders wirtschaften mit fairem Handel und solidarischer Ökonomie, hören Sie dann am Dienstag, den 27. August um 17 Uhr. Die Sendungen können Sie auf Radio LoRa jeden vierten Dienstag und, wenn es einen gibt, fünften Dienstag im Monat immer um 17 Uhr hören. Anschließend werden diese online auf lora924.de gestellt. Verantwortlich für die vergangene Stunde war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Und weiter geht's jetzt bei LoRa München auf der 92.4 mit dem LoRa-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.
Die eben gehörte Sendung wurde gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.